Und jetzt ist wieder Zeit für unsere Forschungsreise. Wie immer im Sommer lernen wir Forschende und ihre Arbeit im Feld kennen. Also Leute, die rausgehen, Ausgrabungen leiten, in der Eiswüste Daten sammeln oder mit Forschungsschiffen unterwegs sind. Heute reisen wir gewissermaßen an einen Ort, der sich fast anfühlt wie der Hochsommer im Südwesten Deutschlands, der Dschungel in Ecuador. Dort forscht Nico Blütgen regelmäßig. Er ist Professor an der TU Darmstadt. Sein Thema ist die Resilienz von Regenwäldern. Hallo, Herr Blütgen.
Hallo, ich grüße Sie.
Beschreiben Sie uns doch bitte mal, wie Ihr Arbeitsplatz im Regenwald aussieht. Was sehen Sie da, was hören Sie?
Sehr gerne. Ich sitze hier bei 30 Grad im Büro. Also ist natürlich warm da und wenn man den Regenwald betritt und durchläuft, die Geräuschkulisse ist vielleicht das Erste, was einem auffällt und mir auch. Vögel, Zikaden, Laubheuschrecken, vor allem nachts übrigens. Viele Frösche dann auch, gelegentliche Affen, hier Brüllaffen zum Beispiel, Klammeraffen, Kapuziner, die hört man, bevor man sie sieht. Und ein ganzer Chor von ganz verschiedenen Tierarten. Also man sieht viele Pflanzen, unterschiedlichste Blätter, Wuchsformen, Lianen, Palmen, Aufsitzerpflanzen, alles ist grün und trieft sozusagen. Nur für die Tierwelt muss man ein bisschen genauer hinschauen. Also muss man Geduld mitbringen und dann auch ganz genau hinschauen, zum Beispiel, ja, wenn ich die Insekten in der Vegetation suche.
Jetzt haben wir gesagt, die Temperaturen sind vermutlich gerade ähnlich wie unsere, aber vermutlich ist die Luftfeuchtigkeit höher, oder?
Die Luftfeuchtigkeit ist viel höher, das ist immer um die 100% und es regnet natürlich auch sehr häufig, das merkt man auch sofort. Ich mag das Klima, nicht jedermanns Sache allerdings.
Wie muss ich mir das vorstellen? Sie haben da diesen wild bewachsenen Regenwald voller Geräusche mit riesiger Luftfeuchtigkeit. Mhm. Haben Sie da ein Zelt und das ist dann Ihr Basislager und dann fangen Sie an, Tiere zu zählen?
Ja, manchmal ist das so. Jetzt in dem Projekt in Ecuador haben wir tatsächlich eine sehr moderne Forschungsstation. Also mit Strom, Internet, Messgeräten, auch die auch klimatisiert sind. Es wird für uns gekocht, also sehr lecker. Aber es gibt immer wieder Situationen und dieser Abenteueraspekt, der kommt auch überhaupt nicht zu kurz. Wir machen nämlich von dort aus auch Exkursionen für mehrere Tage und auch Nächte und schlafen dann in einer Hängematte in einfachsten Hütten im Wald. Dann bringen wir ein Essen auch für den Gaskocher mit. Und wenn es viel zu viel Gepäck ist für mehrere Tage, dann begleitet uns auch noch ein Maultier. Also das hat dann tatsächlich auch genau diesen Aspekt.
Jetzt sagen Sie ja, Ihnen gefällt das, ja, aber ich kann mir vorstellen, nicht jeder, der irgendetwas mit Biologie, mit Zoologie studiert, ist für so eine Reise gemacht. Wird da vorher die Dschungeltauglichkeit in irgendeiner Form überprüft?
Nicht nur die Dschungeltauglichkeit, das ist einfach körperlich anstrengend. Wie an heißen Tagen eine Wanderung im Gebirge über viele Stunden und sowas. Das ist anstrengend und für viele auch sicherlich eher abschreckend.
Ja, wie kann man sich darauf vorbereiten? Müssen Sie da vorher ins Höhentrainingslager, Ecuador ist ja auch ziemlich hoch gelegen, müssen Sie Sport treiben, müssen Sie das nachweisen, bevor Sie dahin geschickt werden?
Also wir haben auch immer ärztliche Untersuchungen vorher, es geht vor allem natürlich dann auch um Impfungen und sowas, aber ja, und ansonsten muss man sich einfach mit den Risiken auch auseinandersetzen. Also ich kann es jedem nur empfehlen, das auch mal auszuprobieren. Ne? Das ist jetzt durchaus eine Erfahrung, die man einfach vielleicht selber mal machen muss.
Sagen Sie, sind Sie da lieber nachts oder am Tag unterwegs?
Ja, tatsächlich finde ich nachts im Wald viel interessanter als tagsüber. Also viele Tiere zum Beispiel sieht man oder hört man nur nachts. Und dann kommt noch dazu, dass man bei den Nachtexkursionen viel konzentrierter ist und auch viel Dinge sieht, die man vielleicht tagsüber gar nicht so wahrnimmt.
Nachts im Regenwald unterwegs und die Tiere, die Sie ansprechen, die dann aktiver sind, ich denke sofort an Spinnen, Schlangen, Raubtiere. Haben Sie gar keine Angst?
Ja, erstaunlicherweise, ich wundere mich selber auch gar nicht. Also Respekt habe ich natürlich vor diesen Tieren schon, aber es ist bisher alles gut gegangen, sagen wir, und statistisch ist das Risiko auch sehr, sehr gering.
Sie erforschen die Resilienz von Regenwäldern im Dschungel von Ecuador. Jetzt wollen wir das mal ohne Fachbegriff ausdrücken. Das heißt, Sie schauen nach, wie gut sich die Tier- und Pflanzenwelt im Regenwald erholen kann, richtig?
Ja, richtig. Regenwald, der sehr stark gestört wird. Diese Urwälder wurden in Agrarflächen überführt. Das waren Weiden oder auch Kakaoplantagen, die intensiv genutzt worden sind für eine Zeit lang, die dann aber aufgegeben worden sind. Und dann kommen die Wälder wieder und nicht nur die Bäume, sondern alle Tier- und Pflanzenarten auch, die wir da untersuchen. Und das ist dann das Ergebnis der Studie, dass sich dann viele von diesen Gemeinschaften tatsächlich relativ schnell wieder erholen können.
Das haben Sie veröffentlicht im April in dem Fachmagazin Nature. Das hat auch für Aufsehen gesorgt. Also die gute Nachricht, die können wir mitnehmen. Ehemalige Agrarflächen können recht schnell wieder intakte Regenwälder werden.
Ja, auf den ersten Blick ist das so richtig. Das ist erstmal eine gute Nachricht, auch für die ganzen Bemühungen, die der Naturschutz da betreibt. Aber das funktioniert vor allem dort sehr gut, wo noch viele intakte Wälder vorhanden sind. Also wie in unserem Untersuchungsgebiet, da ist sogar die Mehrzahl der Fläche relativ intakt. Irgendwo müssen die Arten ja herkommen, wenn man sozusagen Flächen wieder besiedeln lässt. Und über ganz große Distanzen ist das kaum möglich. Deswegen müssen wir auf jeden Fall unbedingt unsere Aufmerksamkeit und auch unsere Mittel darauf richten, dass wir diese Regenwälder schützen, also die intakten Wälder schützen als Reservoir. Ne?
Das heißt, wir können jetzt nicht mitnehmen die Botschaft, ach, ist doch kein Problem, wenn das abgeholzt ist, das wächst schon schnell wieder.
Nee, und leider, das merkt man auch, wenn man dahin reist. Also wir arbeiten in einem Gebiet, wo es viele intakte Wälder gibt, im Westen Ecuadors. Aber auch in vielen anderen tropischen Ländern ist der große Teil der Wälder tatsächlich zerstört. Das heißt, man fährt durch Agrarwüsten, sagen wir als Biologen. Da sind also wenige Arten nur noch vorhanden. Da sind natürlich diese Arten auch erstmal verschwunden. Wir reden ja von Tausenden von Tieren und Pflanzenarten. Das ist dann eher auch die Ausnahme, dass man dann solche, ja, sagen wir mal, Fragmente von intakten Wäldern auch noch genügend vorhanden hat. Und da ist das Potenzial groß. Aber es wäre viel, viel aufwendiger und viel mehr Geduld müsste man mitbringen, wenn man großflächig diese Wälder abholzt, industriell. Und das ist leider in vielen Flächen der Fall. Also da wäre jetzt ein zu großer Optimismus sicherlich unangebracht.
Jetzt habe ich gesagt, Sie erforschen die Resilienz von Regenwäldern. Wie machen Sie das? Wie gehen Sie da wissenschaftlich vor?
Letztendlich ist das einfach eine ganz klassische Erhebung des Artenreichtums, also der Artenvielfalt und der Zusammensetzung von Tier- und Pflanzenarten, die wir da in ganz vielen verschiedenen Flächen des Waldes machen. Und diese verschiedenen Flächen im Wald sind unterschiedlich alt. Das heißt, die haben ein unterschiedliches Alter in der Regeneration. Einige Flächen sind akut im Moment in der Landwirtschaft. Andere Flächen sind unterschiedlich viele Jahre, 1, 2 bis 38 Jahre alt und erholen sich von dieser landwirtschaftlichen Störung. Und dann vergleichen wir das Ganze gegenüber ungestörten Flächen, also den Urwäldern. Und wir vergleichen sozusagen im Raum, was über die Zeit passiert ist. Also wie schnell sich dann bestimmte Arten wieder angesiedelt haben. Was wir insbesondere dann aber natürlich interessant finden, ist nicht nur die Arten, sondern die Wechselwirkungen, die Interaktion zwischen Arten. Also welche Netzwerke bilden sich wie schnell wieder. Und das ist das Ziel eben unserer Untersuchung. Und wir können dann letztendlich dann einfach über die Zeit messen, dass es in den meisten Fällen nur 20 bis 30 Jahre gebraucht hat, um wieder vollständig die Artengemeinschaft zu haben, die wir auch in den Urwäldern vorfinden.
Das heißt, im Wesentlichen sitzen Sie da und Sie zählen, zählen und zählen.
Genau, das Zählen ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, das Zählen und das Beobachten. Aber es gibt ja verschiedenste Methoden. Auch die Geräusche spielen eine Rolle. Zum Beispiel, das sind Soundrekorder, die Tierstimmen erfassen. Mit Wildkameras erfassen wir über die Säugetiere. Fledermäuse werden in Netzen gefangen, Vögel mit dem Fernglas erfasst. Und dann spielen tatsächlich genetische Analysen auch eine wichtige Rolle. Also nicht nur um die Tiere zu bestimmen, sondern auch der Ernährung. Zum Beispiel den Pollen, der an den Motten haftet, die Samen im Kot der Fledermäuse. Und das sind also verschiedenste Methoden, die ein bisschen übers Zählen hinausgehen.
Sagt Nico Blütgen. Er ist Professor an der TU Darmstadt und er hat uns erzählt, wie die Arbeit eines Forschers im Regenwald von Ecuador aussieht. In unserer Sommerreihe im Wissensmagazin Impuls. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch.